Die Welt befindet sich in einer Dauerkrise. Laut UN befinden sich weltweit über 120 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie noch nie zuvor. Über 700 Millionen Menschen leiden an Hunger, Kriege breiten sich aus oder man bereitet sich auf diese vor und übt sich in Kriegstüchtigkeit. Die Folgen des Klimawandels werden in Zukunft diese Zustände mit Sicherheit verschärfen. Gleichzeitig erleben wir eine neue Ära des Autoritarismus und faschistischer Dynamiken. Menschen in Zeiten der Not zu helfen und gleichzeitig die Ursachen für Ungleichheit und die Schere zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden zu überwinden, das war von Anfang an Programm von Medico International. Hilfe und gleichzeitig Solidarität. So könnte man die Maxime zusammenfassen. Doch was bedeutet das in Zeiten der globalen militärischen Aufrüstung und nationaler Abschottung? Was bedeutet die Medico-Parole Hilfe kritisieren, verteidigen und überwinden heute? Darüber spreche ich mit Radwa Khalid Ibrahim, Referentin für kritische Nothilfe bei Medico, und Thomas Gebauer, Autor und ehemaliger Geschäftsführer von Medico. Ich bin Steen Thorson und hoste diesen Podcast. Für diese Folge spreche ich mit Radwa und Thomas. Hallo ihr beiden.
Hi.
Hallo Steen.
Medico International wurde 1968 gegründet. Es ist ja auch das Jahr, wo die Welt in Aufruhr stand. Überall gab es Kämpfe von sexueller Befreiung, migrantischen Arbeitskämpfen und wilden Streiks bis hin zu antikolonialen Kämpfen in Asien und Afrika sowie nationalen Befreiungskämpfen in Lateinamerika und der Karibik. Das war der Kontext, in dem Medico International gegründet wurde. Schon damals als Hilfsorganisation, aber mit dem klaren Fokus auf Solidarität. Warum war bereits vor einem halben Jahrhundert die Antwort auf die Weltverhältnisse Hilfe und Solidarität?
Die Zeit 1968 ist sicher eine ganz besondere, aber auch in einer anderen Hinsicht, nämlich in der Hinsicht, dass erstmals die Geschehnisse der Welt wirklich allabendlich in die Wohnzimmer der hiesigen Menschen übertragen worden ist per Fernsehen. Das war früher nicht der Fall. Dass die neuen Medien, damals der Fernseher, das war ein neues Medium, hat dazu beigetragen, dass man erstmals in Echtzeit etwas erfahren hat von den Kämpfen anderswo, von dem Krieg in Vietnam oder von der Katastrophe in Biafra zum Beispiel. Und das hat Menschen verunsichert und die wollten auch etwas tun, sind auf die Straße gegangen, haben dagegen protestiert. Aber sie haben auch gedacht, wir müssen den Leuten beistehen. Und da ist Medico als Initiative von Medizinstudierenden und besorgten Bürgerinnen und Bürgern von Frankfurt gegründet worden. Damals nur mit der Idee, man sammelt Ärztemuster und Medikamente, die nicht gebraucht werden, und irgendwelches Gerät, um es den Menschen dann vor Ort zukommen zu lassen. Die waren sehr erfolgreich, konnten innerhalb von wenigen Monaten ein Flugzeug füllen mit Medikamenten und nach Vietnam schicken.
Medico sprach damals ja noch von der Befreiungshilfe. Was war damals damit gemeint in Sachen Selbstverständnis und mit Blick auf die Arbeit mit den Partnerorganisationen? Also was hat Medico damals anders gemacht als die anderen Hilfsorganisationen?
Ja, das Ziel ist damals wie heute Hilfe im Sinne von Emanzipation, also Befreiung. Und was viele gemacht haben, auch kirchliche Organisationen, ist endlich im Kontext der Befreiungstheologie etwas zu tun. Also es ist nicht alleine Medico gewesen, auch wenn Medico speziell wahrscheinlich an der Stelle sehr stark auf das Konzept von nationaler Befreiung gesetzt hat. Also an der Seite von Befreiungsbewegungen etwas an gesellschaftlichen Umwälzungen zu erreichen. Das Konzept der nationalen Befreiung hat sich dann mit den Jahren deutlich verändert. Da kommen wir vielleicht später noch darauf zu sprechen. Aber in jedem Fall ist das der Kontext immer gewesen, Menschen aus Abhängigkeit und Not zu befreien. Also immer die Idee der Emanzipation im Hintergrund zu haben. Und das ist eben verbunden mit einer solidarischen Praxis, die nicht nur Hilfsmittel verteilt, sondern eben auch Leute befähigt, eigenständig etwas für die Veränderung ihrer Lebensverhältnisse zu tun.
Thomas, du hast es gerade schon andeuten lassen, eine bestimmte Programmatik von damals ist auch heute noch Programmatik. Medico versteht Solidarität nicht als einseitige Hilfe für andere, sondern als gemeinsame Auseinandersetzung für eine andere Welt. Wie kann diese Solidarität zwischen Akteuren anstatt für andere gedacht und praktiziert werden? Also was ist das Kritische an kritischer Solidarität und was kann man sich darunter eigentlich konkret vorstellen, also im Handgemenge und eben auch heute?
Vielleicht kann ich mal so verbinden sozusagen zwischen der Historie und der Gegenwart, weil es auch eine schöne Kontinuität gibt in der Medico-Praxis, sowohl in unserem Selbstverständnis als aber auch in unserer Praxis und gleichzeitig immer auch die Perspektive, die verändernde Welt heißt auch veränderte Antworten. Und das Kritische in kritischer Solidarität ist eben auch, dass Solidarität eben ein Prozess ist zwischen den AkteurInnen. Das heißt, es ist nicht etwas oder ein Begriff, der vorformuliert wird und danach sucht man dann in Anführungsstriche in der Welt Menschen, die es mittragen, sondern ein Prozess, der von mehreren AkteurInnen getragen wird und auch immer wieder neu formuliert wird. Was bedeutet das, sich gegenseitig beizustehen? Was ist überhaupt das gemeinsame Projekt? Oder was sind unsere gemeinsamen Punkte? Wie in Somalia. Somalia ist zum Beispiel ein Ort, von dem man immer denkt, okay, das ist sozusagen der rein humanitäre Ort. Aber natürlich gibt es zum Beispiel auch da politische Projekte und politische Fragen, die dieses Konzept von Hilfe herausfordern, wie man es klassisch versteht. Also sozusagen ein Machtverhältnis auch, in dem eine Person oder eine Entität oder ein Akteur, der befähigt ist, zu helfen, in Anführungsstriche auch diese Machtverhältnisgefälle verfestigt. Und es wird herausgefordert, auch von unseren PartnerInnen, nicht nur von uns, nämlich, wenn ihr mit uns für eine andere Welt zusammenstehen wollt, dann heißt es auch zusammen auf zumindest der Versuch, auf Augenhöhe zu arbeiten und eben diese Antworten zusammenzufinden.
Kannst du oder ihr vielleicht das auch noch mal so ein bisschen konkretisieren? Was heißt das konkret dann, eben jetzt mal mit einer Partnerorganisation zum Beispiel, so ein Aushandlungsprozess?
Zum Beispiel hatten wir ja letztens Diane Gugali, das ist unsere Partnerin aus Indonesien, mit ihrem Projekt ist sozusagen TUFO, das ist ein langjähriger Partner von uns. Sie arbeitet für die Frage oder in der Frage, was ist denn eigentlich Entwicklung? Auch ein Begriff sozusagen, der immer in den zivilgesellschaftlichen Debatten auftritt. Wir sind für Entwicklung, wir sind dafür Development, so, ne? Aid and Development. Und ihr Punkt ist zu sagen, die Art, wie Entwicklung bislang gedacht worden ist, ist extraktivistisch und dient uns nicht. Und es geht darum, immer den jeweiligen Kontexten, also zum Beispiel der Stadt von Indonesien, in der globalen Marktwirtschaft einzupflegen, in Anführungsstriche, und dadurch eben das gängige Verständnis von Entwicklung nachzuholen. Und sie sagt, einen Moment, das führt zu Extraktivismus, das führt zu Formen der Gewalt, Vertreibung etc. Und zusammen mit den AnwohnerInnen auf Sulawesi, ist eine Insel, arbeitet sie einerseits in den Strukturen des Staates und andererseits aber auch an der Basisebene mit eben den BewohnerInnen für andere Verständnisse oder andere Umsetzungen eben auch von dem, was Entwicklung heißt. Und wir sind da drin UnterstützerInnen, indem wir einerseits natürlich in Anführungsstriche auch Mittel umverteilen, weil das auch ein Teil von der Frage ist, wie überhaupt es dazu gekommen ist, dass Orte also nicht Lebensbedingungen treffen, die vielleicht hier in Europa sind. Und andererseits, also durch Spenden, also umverteilen durch Spenden. Und andererseits aber auch weiterdenken, zum Beispiel durch die Reihe Decolonizing Aid, Planetary Solidarity Beyond Aid, die in Indonesien stattgefunden hat und in Deutschland stattgefunden hat, wie das weitergedacht wird. Und wir hatten zum Teil auch verschiedene Antworten in den jeweiligen Kontexten, also in Deutschland und in Indonesien. Und dann hatten wir eine transnationale Auseinandersetzung in der Reihe Planetary Solidarity Beyond Aid. Und das ist ein ganz anderer Kontext jetzt zum Beispiel als unsere Arbeit zu Gaza, die auch hier in Deutschland vor Ort passiert und aber natürlich auch in Gaza selber. Genau, und in diesem, in Anführungsstriche auch Bandbreite oder in dieser Bandbreite sind wir zu verorten als ein solidarischer Akteur.
Ja, ich will da gerne anschließen und vielleicht noch etwas Grundsätzlicheres ergänzen. Ich meine, der Begriff der Entwicklung, okay, der ist entstanden im Kontext von Dekolonisierungsprozessen damals, also als die Kolonien in die Unabhängigkeit gelassen worden sind, aber gleichzeitig die Abhängigkeit aufrechterhalten werden sollte, hat man eben den Gesellschaften gesagt, ihr müsst noch euch entwickeln und so weiter. Und wir stehen euch zur Seite und helfen euch dabei. Es ist also eine Verlängerung von Abhängigkeiten letztendlich über diesen Begriff der Entwicklung erreicht worden. Insofern ist er mit Sicherheit problematisch und muss auch kritisiert werden. Das sind Prozesse, die wir, wenn wir jetzt nochmal von 68 bis heute schauen oder sagen wir mal von Mitte der 60er, als viele Organisationen in Deutschland oder in der Welt entstanden sind, die diese Arbeit geleistet haben, erst lernen mussten. Es ist nicht von Anfang an da gewesen, ein Verhältnis, so wie wir das jetzt heute sehen. Es war viel, sagen wir mal, die Bereitschaft, die Empörung über Verhältnisse in der Welt und helfen zu wollen, ohne genau jetzt zu wissen, wie das geht, wie man in den Prozessen mit Menschen zusammenarbeitet. Da musste von allen Seiten gelernt werden. Der Begriff der kritischen Solidarität, der ist sehr wichtig in einem doppelten Kontext, weil es nicht nur ist, dass wir als vielleicht die Gebenden in Anführungszeichen etwas zu lernen haben, sondern alle in dem gesamten Verhältnis. Wenn man gesellschaftliche Veränderungen erreichen will, dann wird das immer geleitet von Zielen, von Idealen, die man hat. Von Idealen. Man möchte das Ideal von Gerechtigkeit haben, das Ideal von Freiheit und so weiter. Und alle revolutionären Prozesse und Umwälzungsprozesse, die ich verfolgt habe, haben deutlich gemacht, dass diese Ideale immer auch hochambivalent sind. Dass in jedem Ideal so etwas wie eine totalitäre Tendenz mitschwingt. Und das Ideal dann auch kippen kann, ja, in Unterdrückungsformen. Also wenn zum Beispiel die Leute, die jetzt in einer revolutionären Bewegung nicht mitmachen wollen, nicht mitmachen, dann kriegen sie eins drauf. Ja, dann hat die SWAPO zum Beispiel in Namibia Foltercamps für Dissidenten eingerichtet. Oder in Nicaragua sind Entwicklungen entstanden, die deutlich gemacht haben, dass hier etwas fehlläuft. Und dass man an der Stelle auch als diejenigen, die solidarisch mit Prozessen sind, wie wir, durchaus die Notwendigkeit sehen, Kritik zu führen, Kritik zu haben. Beidseitig. Gell? Auch die Nikas zum Beispiel, die Nicaraguaner, haben uns kritisiert. Ich bin jetzt nochmal zurück in den 80er Jahren, in den Lernprozessen. Ne? Als zum Beispiel die Europäer dorthin kamen und sagten, ihr müsst jetzt alle Biogasanlagen haben. Ne? Also angepasste Technologien, angepasste ökologische Installationen, die den Energiesektor sozusagen unabhängiger machen. Und die Nikas dann sagten, ihr habt die Atomkraftwerke und gebt uns die Scheißanlagen sozusagen. Also wir wollen auch gerne Atomkraftwerke haben. Da ist ja was dran in dieser Kritik. Ja? Da ist ja was dran und das muss erst ausbalanciert werden an den Stellen. Ja? Umgekehrt ist es aber auch notwendig, dann in die Auseinandersetzung eben gemeinsam zu Lösungen zu kommen und zu gucken, wie man da besser vorankommt. Medico hat damals dann zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der SWAPO abgebrochen, als die Foltercamps bekannt geworden sind. Und wir haben auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu dann der nicaraguanischen Führung bekommen, als immer deutlicher wurde, wie dort der Umwälzungsprozess abgewürgt worden ist und wo es nicht mehr um die Tendenz von Autonomie ging, sondern nur noch um Sicherung von Staatlichkeit. Das sind Punkte, wo dann eben auch etwas sich verändern kann. Und da kann man nicht einfach mitlaufen, ja, und sagen, wir bleiben jetzt weiterhin solidarisch. Oder wir bleiben dann nur noch kritisch solidarisch eben. Ja, wir sehen schon auch, woran es liegt.
Kommen wir zu ja vielleicht einem sehr politischen Thema, denn heute nehmen ja kriegerische Auseinandersetzungen weltweit zu. Die vom Westen angeführte Ordnung der internationalen Staatengemeinschaft steht unter Beschuss durch zunehmenden Autoritarismus und Nationalismus. Und auch die Hilfe wird immer mehr gekürzt, steht eigentlich ganz grundsätzlich zur Disposition. Das prominenteste und auch drastischste Beispiel ist sicherlich die Einstellung von USAID. Aber auch in Deutschland und Europa steht es nicht gut darum. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret für Menschen im globalen Süden, die ja zu Millionen davon auch abhängig sind?
Wenn man so mit Zahlen spricht, dann sprechen wir von ungefähr 120 Millionen Menschen, die davon weltweit in circa 100 Länder betroffen sind. Und wenn man das nochmal auch in größerem Zusammenhang sieht, dann zeigt uns tatsächlich nochmal das, was wir auch gesagt haben von vorhin, wie durch Hilfe Abhängigkeiten überhaupt hergestellt worden sind. Also die Frage ist nicht nur, wie viele Menschen davon betroffen sind etc., sondern wie es überhaupt auch dazu gekommen ist, dass so viele Menschen von dieser Hilfe abhängig gemacht worden sind. Und wenn man sich das auch historisch anschaut, das ist relativ auch jung in Anführungsstriche. Also das ist eine Nachkriegsgeschichte, USAID. Da ging es auch darum, während des Kalten Krieges, dass schon verschiedene Formen des Softpowers in der Blockbildung auch hergestellt werden konnte. Und damit hat es auch immer eine politische Einbettung sozusagen, die bis heute auch wirkt. Natürlich werden wir erstmal sehr viel Leid erleben oder sehen müssen. Und gleichzeitig ist es halt aber auch der momentane Zeitgeist, nämlich eine Form der Weltpolitik, die menschenverachtend ist und die Menschenleben, also das Wert von Menschenleben, nochmal neu definiert, beziehungsweise auch eben abspricht von denen, die man vielleicht in Anführungsstriche als Surplus oder als nicht mehr dienend in dem Weltsystem in Anführungsstriche sieht. Das ist eigentlich die Frage, mit der man sich auch auseinandersetzen muss. Was heißt das für die globalen Verhältnisse, auch unsere Rolle da drin? Es ist nicht einfach USA oder die Geberländer versus die Nehmerländer, sondern es geht um eine neue Programmatik, in dem wie Welt zusammen gedacht wird. Und da kommt man trotzdem und weiterhin eben zu dem Punkt, oder nicht trotzdem, sondern dann kommt man eben zu dem Punkt zu fragen, welche Akteure sind da drin dann diejenigen, die was bewirken können? Und natürlich wird es erstmal sehr viel Leid geben und gleichzeitig passieren Transformationen halt auch immer in Brüche. Das heißt, es werden auch Alternativen entstehen und entstehen müssen zum Teil. Und da ist eine Frage der Zukunftsvision, naja, wie sehen dann diese Alternativen aus und wie kann man da drin dann agieren, gerade eben, wenn Europa sich so wegdriftet und von der Welt abschneidet. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, dass im Endeffekt diese Form der neuen Programmatik nicht nur eine ist, die den globalen Süden betrifft, sondern auch in Anführungsstriche alle Zentren. Es ist eine Zäsur, aber es ist auch eine Form der nochmal Zuspitzung von Kontinuitäten. Also es ist nicht einfach nur ein Bruch und davor war alles in Ordnung, sondern eigentlich ist eine Kontinuität von dem, was wir schon erlebt haben.
Ja, vielleicht will ich das auch noch ergänzen. Es geht nicht alleine um das Problem der Kürzung. Die Kürzung ist etwas, was immer im Raum stand, aber ich habe immer deutlich gemacht, dass es nicht eine Frage von der Summe von zur Verfügung stehenden Mitteln ist, sondern was mit ihnen gemacht wird. Also die Mittel sind ja durchaus unterschiedlich zu verwenden. Und das, was wir jetzt seit fast 2-3 Jahrzehnten in einem neuen Maße erleben, ist, dass Hilfe in einer anderen Weise in Dienst genommen wird. Sie hat eine andere Funktion bekommen, was im Kontext jetzt von neoliberaler Umgestaltung von Welt stattgefunden hat. Also während früher selbst staatliche Entwicklungsstrukturen wie die GTZ immer noch von der Idee beseelt war, so etwas wie Autonomie mit zu fördern und damit auch jetzt in Anführungszeichen autonome Prozesse mitzugestalten, ist seit den Mitte der 80er Jahren und Ende der 80er Jahren deutlich klar, dass Hilfe nur noch die Funktion hat, die negativen Effekte von wirtschaftlicher Umgestaltung abzufedern. Und deswegen gibt es auch ein Revival von Nothilfe, weil die negativen Effekte immer deutlicher geworden sind. Und das, was als Strukturhilfe oder als politische Hilfe gedacht worden ist, ist immer weiter zurückgedrängt worden zugunsten einer unmittelbar eingreifenden Nothilfe, die nur noch versucht, die ärgsten Auswüchse abzufedern. Einer wirtschaftlichen Entwicklung, die auf immer zunehmende soziale Ungleichheit setzt und auf die Tatsache, dass es auf der einen Seite einen Zuwachs an Privilegierten und auf der anderen Seite sozial Ausgegrenzte gibt. In dem Kontext ist Hilfe immer stärker versicherheitlicht worden. Es ist Teil einer Sicherheitspolitik geworden, die diese Spaltungsverhältnisse der Welt mehr oder weniger abfedern soll, absichern soll, stabilisieren soll. Und da spielt dann der USAID eine große Rolle an der Stelle, weil er tatsächlich, und das ist auch das erklärte Ziel dieser Organisation gewesen, mit dazu beiträgt, so etwas wie eine Terrorabwehr vor Ort zu leisten. Also die Gefahren so dann zu bekämpfen, bevor sie die Grenzen Amerikas erreichen. Sprich durch zum Beispiel jetzt Migration oder durch Rebellionen oder durch Aufruhr, durch Kriege, Gewaltverhältnisse oder auch durch Seuchen. Das war eine Funktion auch dieser Organisation. Und deswegen ist es heute widersprüchlich, ja, wenn jetzt die Organisation abgeschafft wird. Weil natürlich dieses Interesse, was die USA immer verfolgt haben, parallel verfolgt haben, auch nicht mehr zum Tragen kommt, wenn es die Organisation nicht gibt. Und das spricht dafür, dass heute das Abfedern von Verhältnissen, die ungleich sind, ungerecht sind, also von den negativen Effekten dieser Verhältnisse, immer stärker im Kontext von militärischen Lösungen gesehen wird und immer weniger im Kontext von dem, was man früher Soft Power genannt hat. Also eine Macht, die versucht eben im Vorfeld durch diese Art von Hilfeleistungen etwas einigermaßen abzufedern.
Vielleicht noch einmal nachhaken, weil ich den Punkt von euch beiden sehr gut verstehen, nachvollziehen kann. Dennoch vielleicht einfach nochmal, dass wir drüber reden. Ne, du sagtest, ja, es wird jetzt erstmal sehr viel Leid passieren. Und ich glaube, du sagst das nicht, weil du unempathisch bist, aber vielleicht das andere mehr betonen möchtest auch, ne, dass darin eventuell ja auch eine Chance besteht für andere Formen, wie sich Menschen dann auch wiederum organisieren und ihr Leben hinbekommen können. Dennoch vielleicht nochmal einfach, über was für eine Drastik wir sprechen. Wir sprechen ja wirklich einfach über Millionen, die jetzt von heute auf morgen von Nahrungsmitteln abgeschlossen sind, von Impfkampagnen etc. Also vielleicht einfach nur, das wollte ich nochmal aus eurer Perspektive hören, wie wir das eigentlich, vielleicht auch in genau diesem dialektischen Verhältnis, also auf der einen Seite zu sagen, irgendwie muss dieses Hilfssystem oder Entwicklungshilfe oder so auch einfach auf dem Prüfstand oder auch abgeschafft werden. Andererseits hat es ja tatsächlich eine Riesenproblematik jetzt für sehr viele Menschen, oder?
Ja, absolut, absolut. Also das war, ich habe vorhin gesagt, ne, 120 Millionen Menschen in circa 100 Länder. Das ist eigentlich eine Zahl, die man sich nicht vorstellen kann. Ne, so. Und man muss aber auch sagen, natürlich sind es Impfungen zum Beispiel eben Polio etc., also auch pandemische oder epidemische Krankheiten. Also das wird nicht nur in diesen Grenzen bleiben von diesen Ländern. Das muss man ja auch betonen. Es geht nicht nur um diese jeweiligen Länder und gleichzeitig werden wahrscheinlich auch neue Technologien und Formen und Policies, wie man das eindämmt, entwickelt werden. Also ein weiterer Schritt in der Dehumanisierung da drin und auch in der Entmenschlichung da drin, weil was ja in dieser Politik ja steht oder reinsteht, ist USA first, Germany first, Niederlanden first etc. Also alle, die sich jetzt auch ihrer Pflicht in sich entziehen, tatsächlich dem, was sie historisch überhaupt geleistet haben, um auf diesen Stand der Lebensqualität zu kommen, nämlich über Ausbeutung etc. und Verfestigung, wie Thomas ja auch gesagt hat, der Verhältnisse über Hilfe und weitere Formen der Versicherheitlichung und eben auch Militarisierung wird jetzt zunehmen und wir werden neue, auch drastischere Formen der Versicherheitlichung sehen. Man sieht es ja auch schon in der deutschen Politik, wie in der Migrationsdebatte damit umgegangen wird. Das bedeutet aber auch nicht unbedingt in Anführungsstrichen Chance. Es heißt einfach nur, es werden neue Strukturen geben müssen. Also Menschen organisieren sich immer wieder neu. Das heißt aber auch nicht unbedingt, dass es bessere Organisationen sind oder bessere Formen des Lebens sein werden, sondern einfach andere. Da ist ganz wichtig, auch darauf zu betonen, was Thomas ja auch gesagt hatte, nämlich mit der Kontinuität. Also es geht darum auch zu sehen, was gibt es noch für Kontinuitäten der Ausbeutung und was gibt es immer noch weiter für Kontinuitäten der Formen der Hilfe, wie sie weiterhin geleistet werden. Das zu verteidigen, das Leben, also das Hilfe als Menschenrecht. Es geht auch darin um Rechte und nicht einfach um eine Form von Großzügigkeit dieser Staaten, sondern es geht um eine Form der Rechtsprechung sozusagen auch da drin. Und darauf zu beharren und eben auch die Hilfe zu verteidigen, nicht wo sie als Wolf in Schafspelz weitere, wie Thomas meinte, auch Verhältnisse der oder ungleiche Verhältnisse der Gewalt aufrechterhält, sondern wo sie tatsächlich als ehrliche Form des Beistehens und der Organisation von einem selbstbestimmten Leben dient. Und das ist eine politische Frage der Gerechtigkeit und nicht eine Frage der Großzügigkeit.
Absolut. Ich möchte aber trotzdem an der Stelle nochmal deutlich machen, dass es in der Situation, in der wir uns befinden, auch immer darum gehen muss, die Hilfe da, wo sie notwendig ist, zu verteidigen.
Ja, absolut.
Man kann jetzt nicht sagen, wenn USAID, den ich gerade als sehr ambivalent geschildert habe, jetzt nicht mehr da ist, dann ist ja schon mal ein großes Ziel erreicht, ja? Weil ein Unterdrückungsinstrument weg ist. Nein, das kann man nicht sagen. Ich meine, die Zahlen sind wirklich klar. Es sind 23 Millionen Kinder werden jetzt keinen Zugang zur Grundausbildung mehr haben, zur Schulbildung. 95 Millionen verlieren die medizinische Grundversorgung und das alles unmittelbar. Es gibt wahrscheinlich 3 Millionen zusätzliche vermeidbare Todesfälle. Das sind alles, also für diese Menschen kommt alles das, was an möglichen Chancen drin ist, viel zu spät. Und das ist in den letzten Jahren hat das extrem zugenommen. Ja, also ich will mal zwei Zahlen nennen, die deutlich machen, wie notwendig auch diese Art von Hilfe ist. 2017 hat der damalige UN-Nothilfekoordinator gesagt, dass 135 Millionen Menschen weltweit von humanitärer Hilfe abhängig sind. Jetzt, 2023, der jetzige, die neue Zahl gebracht und spricht von 364 Millionen Menschen weltweit, die von humanitärer Abhilfe sind. Also innerhalb von 5 Jahren oder 6 Jahren eine Verdopplung von Menschen, die von Hilfe abhängig sind. Und das beschreibt eigentlich den Zustand, diesen elenden Zustand der Welt. Dass hier letztendlich sowas wie redundant people, Überschussbevölkerung existiert, überflüssige Menschen, die man nicht mehr braucht, die sozusagen aufgegeben sind. Und das wird immer deutlicher heute. Wenn denen dann die Hilfe gestrichen wird, jetzt nehmen wir das Beispiel des Sudans zum Beispiel, wo 4,4 Millionen Menschen jetzt die Nothilfe verloren haben, von einem Tag auf den anderen 300 Gemeinschaftsküchen gestrichen worden sind, dann ist das eine Katastrophe. Für Leute, die da im Augenblick leben und nicht jetzt die lange Perspektive vor ihr Augen haben, sondern sagen, sie haben ein Recht auch zu überleben. Das ist der Punkt an der Stelle, wo wir für diese Art von Hilfe kämpfen, wohl wissend, dass sie die ganzen negativen Effekte auch hat. Und wir deshalb sagen, neben des Verteidigens von Hilfe geht es darum auch, sie zu kritisieren und am Ende Verhältnisse zu schaffen, die sie zu überwinden versuchen oder die Überwindung dann von dieser Notwendigkeit schaffen. Das wäre das, was Medico immer in den letzten Jahren gesagt hat, als Dreiklang sozusagen der eigenen Hilfe.
Die aktuelle Entwicklung, also die sogenannte Zeitenwende, wie sie es hier in Deutschland genannt wird, setzt ja auch ganz neue Prioritäten oder man kann es eben auch ganz offen nennen, die Militarisierung und die damit verbundenen Kriege und möglich kommenden Kriege. Steht ja eigentlich der Idee von Entwicklungshilfe, Zusammenarbeit oder eben Nothilfe direkt oder irgendwie indirekt entgegen. Man kann es an den Zahlen sehen. Während die angestrebten 0,7% des BIP für Entwicklungszusammenarbeit gesenkt oder sonst in Sicherheitspositiven versehen werden, wollen die NATO-Staaten bald bereits 5% ihres BIP für Aufrüstung ausgeben. Wie würdet ihr das quasi in diesem Kontext auch kommentieren? Seht ihr auch da einen Zusammenhang?
Der Zusammenhang ist schon seit geraumer Zeit zu sehen. Nehmen wir die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Was in dieser Politik an strategischen Optionen existiert und was geplant ist, geplant war und auch umgesetzt worden ist, ist deutlich, dass hier Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechtsarbeit nur im Kontext von Polizeihilfe, Militärentsendung, von Strukturhilfe und so weiter zu sehen ist. Es ist deutlich gemacht worden innerhalb der gemeinsamen Außensicherheitspolitik, dass es um eine vernetzte Sicherheit geht, in der diese verschiedenen Elemente eine Rolle spielen und alle gleichzeitig zur Anwendung kommen. Also wenn man zum Beispiel jetzt die Bekämpfung von Migration anschaut, dann hat man alle Elemente auf einmal da. Dann gibt es auch eine Zusammenarbeit zwischen einer Art von Nothilfe oder einer in Anführungszeichen Entwicklungszusammenarbeit, die vor Ort dafür sorgen soll, dass Fluchtursachen bekämpft werden. Nicht indem jetzt neue und gerechte Lebensverhältnisse geschaffen werden, sondern indem Menschen eigentlich daran gehindert werden zu fliehen. Das sind Punkte, die in den letzten Jahren sich immer stärker herauskristallisiert haben. Es geht wieder darum, nicht um die Frage der Verschiebung von Finanzmitteln innerhalb dieser Sicherheitspolitik, sondern die Indienstnahme von Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe in solche globalen Kontexte, die nichts anderes zum Ziel haben, als diesen ungerechten Status quo, in dem wir uns befinden, also die soziale Ungleichheit zu stabilisieren.
Ist das auch das, was du meinst, Radwa, mit Embedded Aid oder feministischer Außenpolitik zum Beispiel?
Das sind verschiedene Aspekte, aber weil es gibt ja auch einen Bruch sozusagen zwischen diesen letzten 4 Jahren und nochmal die letzten jetzt mal so 10 Monate in Anführungsstrichen. Aber ich möchte nochmal auch auf dem aufbauen, was Thomas ja gesagt hat, nämlich mit der vernetzten Sicherheit sozusagen oder die Verbindung zwischen verschiedener geopolitischer Interessen und eben der Hilfe- und Entwicklungszusammenarbeit. Und man sieht es heute also im Koalitionsvertrag, der eben vor, weiß ich nicht, ein paar Wochen rausgekommen ist, da steht es schwarz auf weiß. Unter dem Punkt Entwicklungszusammenarbeit geht es um die geopolitischen Interessen Deutschlands. und auch die Sicherung von Rohstoffen etc. Also das wird jetzt schwarz auf weiß geschrieben. Es wird nicht mehr unter den Vorzeichen, wie man früher das gemacht hat vielleicht oder in den letzten Jahren auch unter der feministischen EZ und feministischen Entwicklungszusammenarbeit und feministischer Außenpolitik nochmal versucht worden ist, mit anderen Werten zu verbinden und das vielleicht auf eine Art auch mit der Hilfe zu kaschieren und auch mit einer Bestrebung von einer anderen Welt zu kaschieren, sondern heute ist die Scham in Anführungsstriche weg. Man geht voran. Man spricht heute nicht von vernetzter Sicherheit, sondern von integrierter Sicherheit. Das ist eben vor 2-3 Wochen hat das die neue Ministerin Al-Abadi gesagt, dass es darum geht, eben sowohl also Sicherheit, Außenpolitik und EZ zusammenzudenken. Was das konkret bedeutet, das sind natürlich weitere Abschottungspolitiken. Das sieht man sehr, sehr gut in der Migrationsdebatte, wie Thomas, und auch in Migrationspolitik, wie Thomas das schon beleuchtet hat. Das wird man aber auch sehr gut in der jeweiligen Zusammenarbeit sehen, wo es sehr, sehr stark darum gehen wird, eben, wo ist das strategische, geopolitische, militärische Interesse zu verteidigen und wo ist es eben uninteressant. Und dann wird es nicht um die Menschen gehen, die EmpfängerInnen von Hilfe sind, obwohl das ja auch immer auch eine Form von Kaschierung gewesen war, sondern es wird um die jeweiligen Interessen gehen, die eben auch von Deutschland und von Europa aus gehen. Das heißt, wir haben eine Verschiebung, die sowohl materiell ist, aber auch eine Verschiebung, die rhetorisch ist. Und ich würde sagen, dass die rhetorische Verschiebung stärker ist als die tatsächliche politikgefahrene Verschiebung. Das sieht man sehr gut in Afghanistan zum Beispiel, wo du ja auch, oder auch in Irak damals, wo das Embedded Aid, das du gerade beschrieben hast, während des Krieges ja auch sehr stark zum Vorschein kam. Nämlich es ging darum, dass die humanitäre Hilfe nur in Absprache mit den sicherheits- und militärischen Interessen und Strategien auch abgesprochen wird. Das sieht man heute genauso in Gaza und sogar drastischer. Wobei das ist nicht mehr Embedded Aid, das ist einfach militarisierte Hilfe.
Diese Parole, Hilfe kritisieren, verteidigen und überwinden, was bedeutet das konkret in diesen Zeiten vom globalen Rechtsruck, von Nationalismus, von Eindämpfung von Hilfe und Kriegen? Also es gibt ja da schon einen vielleicht qualitativen Unterschied zu dem, was noch vor 10 Jahren war. Wie kann man diese Parole heute quasi weiter, diesen Dreiklang weiter verfolgen?
Ich weiß es nicht, was der große qualitative Unterschied sein soll zu damals. Mit Sicherheit geht es darum, weiterhin Hilfe da, wo sie notwendig ist und wo das existenzielle Überleben von Menschen abhängt, zu verteidigen. Es gilt nach wie vor darum, Hilfe zu kritisieren, weil die Prozesse sind alle in großer Kontinuität nach wie vor im Gange. Schwieriger wird es allerdings mit der Frage des Überwindens, weil an der Stelle muss man einfach konstatieren, dass die Kräfte, die für die Überwindung stehen sollten, immer knapper und geringer und fragiler werden. Und die andere Seite, die auf den Status quo-Sicherung setzt, immer stärker und immer kompetenter und immer, sag mal, mit mehr Überwachungsinstrumenten und mit mehr Power ausgestattet, die Dinge betreiben kann. Das ist eine Frage, wie heute, sag mal, das Überwinden von Verhältnissen, die ungerecht sind, gedacht werden kann, wie es geht. Und da hat Radwa schon ein bisschen was zu gesagt. Und das wäre sicher der Punkt, wo man immer wieder neu justieren muss und neu drüber nachdenken muss, wie man Verhältnisse in der Welt tatsächlich versucht zu verändern.
Zu dem momentanen Beispiel, was einem bestimmt am meisten ins Gedächtnis kommt, ist vielleicht Gaza. Die Frage wäre ja, wie kann in einem Kontext so krasser Dehumanisierung, wie wir es gerade in Gaza leben, eigentlich Hilfe aussehen?
Nochmal, ich kann gleich gerade mal dazu was sagen zur Hilfe. Vielleicht nochmal zur Veränderung an der Stelle und die Schwächung von Kräften. Weil wir haben uns ja in solchen Situationen immer auch auf das internationale Recht oder das Völkerrecht berufen. Und wir stellen jetzt an dieser Situation fest und auch in anderen Kontexten, dass es immer weniger Bedeutung hat, dass sich die Macht, die Mächtigen über Recht hinwegsetzen und es total gefährden. Ja? Also das, was in den vergangenen Jahrzehnten an positiven Entwicklungen erreicht worden ist, an Zunahme von Verrechtlichung der globalen Verhältnisse, ist heute unter extremem Druck. Das trifft alle Situationen, bis hin zum Lieferkettengesetz. Also nicht nur die Frage Gaza, sondern alles das, was sozusagen aus zivilgesellschaftlicher Initiative versucht worden ist, an positiven Entwicklungen in Gang zu setzen, in globalen Prozessen. Ja, in der Kooperation, von der Radwar gesprochen hat, steht heute unter Druck, unter Gefahr und wird noch immer stärker wahrscheinlich gefährdet werden. Und das ist das Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
Absolut. Wie du, Thomas, ja schon gesagt hast, da war zumindest ein Versprechen von Universalität. Zumindest ein Versprechen von die Möglichkeit, dass da drin verschiedene Akteure tatsächlich auch einen Referenzrahmen haben, einen gemeinsamen Referenzrahmen haben, auch wenn der nie wirklich eingelöst worden ist. Und der bricht. Und der war immer brüchig, aber der bricht wirklich jetzt endgültig. Und damit auch die Möglichkeit, darauf zu referieren und damit auch die Möglichkeit, da drin sich zu bewegen und auch sich da drin zu vernetzen. Meinetwegen als Projektionsfläche. Aber das verschwindet jetzt natürlich. Wir sind in einer Zeit der nackten Gewalt und damit auch. Und ich finde da drin, Gaza ist leider ein sehr gutes Beispiel. Einerseits, natürlich sind wir gegen die militarisierte Hilfe, wie zum Beispiel jetzt von der Gaza Humanitarian Foundation, da haben wir auch schon zugeschrieben, wo eben Hilfe wirklich strategisch für Kriegsführung oder in Kriegsführung eingesetzt wird. Eine Kriegsführung, die genozidal ist. Also wir sprechen hier um eigentlich Beihilfe zum Genozid, würde ich mal das zugespitzt sagen, wie die Hilfe von der Gaza Humanitarian Foundation, nämlich die Lockung der Menschen in den Süden etc., im Endeffekt architektoniert wird. Also wirklich, ist eine Architektur dahinter. Auch eine mit Artificial Intelligence, also mit künstlicher Intelligenz, wer welche Hilfe bekommt. So, man weiß eigentlich nicht, auf welchem Algorithmus das basiert und es bricht auch total mit den, also völkerrechtlich auch, mit den Prinzipien der humanitären Hilfe, nämlich, dass sie unparteiisch sein soll und dass alle im Endeffekt auch Essen bekommen und nicht verhungern dürfen. Also das kritisieren wir. Und gleichzeitig setzen wir uns natürlich dafür ein, dass die Menschen eben ein Recht darauf haben, beziehungsweise ein Recht auf Leben haben und damit auch ein Recht auf Hilfe haben. Und wir setzen das als eine politische Forderung. Es ist eine politische, gerade nicht nur, aber wie Achtums gesagt hat, gerade in Gaza, nicht nur in Gaza, geht es hier um eine Frage eben von Gerechtigkeit und das anzugehen mit der akuten Perspektive auch von Hilfe. Und gleichzeitig ist das eigentlich auch die Herausforderung, welche Formen der Verteidigung von Recht kann es noch geben, wenn Recht an sich so im Endeffekt verschwindet hinter dieser nackten Gewalt. Und da geht es darum, eben, dass Menschen nicht als nacktes Leben wahrgenommen werden und mit ihnen so umgegangen wird, sondern als Subjekte ihrer selbst, als politische Subjekte und als wertvolles Menschenleben. Aber das ist herausfordernd, ja. Und das ist schade, dass man sagt, dass das herausfordernd ist.
Vielleicht ergänze ich das auch nochmal mit einem bestimmten Aspekt, der mir sehr wichtig ist. Also ich habe ja davon gesprochen, dass die Frage des Überwindens die zentrale Frage ist, die immer wieder neu oder die neu beantwortet werden muss, immer mit Blick auf die eingetretenen Verhältnisse. Weil das Ziel, was wir haben, Gerechtigkeit zu schaffen, ist klar, unsere Mittel verändern sich. Also wir können nicht mehr den Referenzrahmen von internationalem Recht aufrufen, wenn das internationale Recht keinen Wert mehr hat. Soweit ist es noch nicht. Also es ist ja noch umkämpft sozusagen. Und es lohnt immer noch auch dafür zu streiten, dass dieses internationale Recht gestärkt wird oder zumindest erhalten bleibt oder weiter auch ausgebaut wird. Also ich will nicht sagen, dass das schon alles verloren ist. Nur an der Stelle laufen Kämpfe, die auch zu führen sein werden. Das ist auf der einen Seite das Recht, auf der anderen Seite geht es aber auch darum, du hast von Umverteilung gesprochen. Umverteilung ist absolut notwendig, um, jetzt systematisch, jetzt jenseits von Hilfe und Barmherzigkeit und humanitären Handeln sozusagen einen Ausgleich, sozialen Ausgleich zwischen diesen Ungerechtsverhältnissen herzustellen. Wenn das eine gescheite Umverteilung ist, dann ist sie systematisch und dann ist sie eben auch geleitet von Institutionen. Wo sind die gesellschaftlichen Institutionen? Wie sehen die aus, die diese Umverteilung im globalen Maßstab herstellen können? Die nicht vom Geberprinzip laufen, also nicht von der Idee, dass man etwas anderen Menschen freiwillig gibt, sondern die von Rechtsverpflichtungen getragen werden. Der Austausch im Globalen von Institutionen geleitet wird, die auf einer Rechtsgrundlage basieren, die man auch demokratisch kontrollieren kann. die nicht geführt werden von einem Bill Gates oder einem Elon Musk oder einem anderen Tech-Millionär, der dann am Ende als Feudalherr entscheidet, was mit seinen Mitteln gemacht wird, sondern wo eine demokratische Kontrolle stattfindet. Da sind wir weit von entfernt. Ich sehe trotzdem immer noch keine Alternative dazu. Genau solche Institutionen sich auszudenken, sie aufzubauen und dafür zu streiten, dass es in diese Richtung geht. Weil die Selbstorganisation ist notwendig und wichtig, aber sie wird es nie schaffen, große Kollektive, ganze Gesellschaften tatsächlich zu steuern. Dazu braucht es dann auch eben demokratisch verfasste gesellschaftliche Strukturen. Es braucht also sowas wie eine solidarische Gesellschaftlichkeit und die im globalen Maßstab ist noch nicht bekannt. Wir wissen nicht, wie die aussieht. Da arbeiten wir alle dran oder sollten dran arbeiten, um uns eine Idee anzuschaffen, wie so etwas in Zukunft aussehen könnte. Die muss auch überzeugend sein, die Idee. Die muss Leute mitreißen können, ja? Um das Gefühl zu haben, wir sind nicht jetzt einfach nur in der Defensive, ja, sondern wir haben eine Idee, wie es vielleicht künftig anders aussehen könnte. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe von Hilfe heute. Sie muss zeigen, dass es auch anders geht. Das wäre für mich der zentrale Satz.
Genau, ich würde noch mal gerne auch auf dem zurückgreifen, was Thomas gerade gesagt hat, nämlich, dass es eben genau diese Institutionen braucht. Also Transformation passiert nicht nur von unten. Es geht immer um Prozesse, die von oben und von unten zusammenarbeiten. Und was wir heute sehen, ist ja genau das. Das heißt, was von oben gesehen war oder von oben gebastelt, in Anführungsstriche, gewesen war, eben wenn auch die Räume sehr eng gewesen waren, jetzt trotzdem sich schließen und in diesen Räumen die Logik der Militarisierung etc. einmarschiert, wenn man weiter da drin bleiben, also in dieser Sprache bleiben möchte. Der Punkt ist aber auch, dass es Akteure gibt, die genau das fordern. Also unsere PartnerInnen zum Beispiel Debt for Climate, sie sprechen ja auch von einer Form der Streichung von Schulden zum Beispiel, die eine mögliche andere Form der ökonomischen Ordnung ermöglicht. Verbunden mit der gemeinsamen Perspektive von Klimagerechtigkeit, die eben nicht nur in einem Ort zu verorten ist oder in einem Ort zu finden ist oder auch herauszudüfteln ist, sondern eine globale Perspektive ist, sondern eine globale Frage ist. Der Punkt ist da drin, dass wir immer aufpassen müssen, was gerade auch passiert, nämlich, dass der Norden oder die alten Kolonialherren sich zurücktreten oder sich zurücknehmen von ihrer Verantwortung. Und unsere Rolle auch da drin ist eben darauf, immer wieder hinzuweisen, dass das nicht eine Frage der Großzügigkeit ist, sondern es eine Frage der Verantwortung ist. Genau, als Teil von diesem Endeavor oder in diesem Kampf um Universität von Rechten. Und da würde ich auch Thomas zustimmen, dass da drin, dass das eine Form ist, die nicht einfach nur von hier gedacht werden kann, sondern eine ist, die zusammen gedacht werden muss. Und da würde ich sagen, da gehen wir eigentlich über die Hilfe weit hinaus, sondern wir sind in diesem Prozess der Zusammentüfteln von Welt aus ihren Fetzen sozusagen oder aus ihren Rändern auch zum Mess heraus. Also wir sind jetzt auch im Rand Deutschlands und Europas. Wir sind nicht das Zentrum des.
Es leitet so ein bisschen zu meiner nächsten Frage eigentlich. Thomas, du kamst ja in den 80ern zu Medico, damals sehr inspiriert von der Befreiungsbewegung in Nicaragua. Auch das war damals dann erstmal wichtiges Thema bei Medico. In vielen Fällen sind auf die Aufbrüche und Befreiung von den Kolonialstaaten regressive, korrupte Regime gefolgt, die oft keine Verbesserung für die meisten Menschen gebracht haben. Nicaragua ist da sicherlich ein gutes Beispiel. Frühere Kämpfe im globalen Süden und damit auch Solidarität hatten oft den Nationalstaat als Bezugspunkt. Punkt erstmal. Vielleicht geschaut auf heute, welche neuen Horizonte für auch universalistische Kämpfe und Solidarität braucht es und wo seht ihr vielleicht solche Momente auch bereits aufblitzen, also wenn man ein bisschen nach vorne schaut oder eben in eine andere Richtung. Vielleicht könnt ihr dazu was sagen.
Wir haben wahrscheinlich damals revolutionäre Veränderungen eher gedacht im Kontext von Eroberung von Macht. Und dann von der Macht aus gesellschaftliche Realitäten zu gestalten, durch Sozialtechnik, durch allerlei Führung und so weiter. Das sind Prozesse gewesen, die in vielen Befreiungsbewegungen eine Rolle gespielt haben, auch in leninistischen, stalinistischen Revolutionskonzepten eine Rolle gespielt haben und von denen, glaube ich, wir uns verabschiedet haben, weil so die gesellschaftliche Veränderung nicht stattfindet. Wir haben inzwischen gelernt, wir, damit meine ich nicht die Leute bei Medico, die auch, aber auch ich sag mal, die kritische Linke, dass Gesellschaftsveränderung nicht bedeutet, nur die Macht zu erobern und dann sozusagen von dort aus die alte Scheiße zu wiederholen, sondern dass es darum geht, das Verhältnis zur Natur zu verändern, die Naturverhältnisse zu verändern, das Geschlechterverhältnis zu verändern, die Arbeitsbedingungen zu verändern, die Arbeitsziele, das Arbeitsethos anzugreifen und vielerlei Dinge, die ich jetzt nicht alle aufzählen muss, aber die deutlich machen, dass es dass gesellschaftliche Veränderungen nicht oder vielleicht zu allerletzt mit der Eroberung von staatlicher Macht zu tun hat, sondern mit allem anderen zuallererst. Gell?
Mhm. Siehst du trotzdem in so welchen Entwicklungen dann noch Hoffnung oder ihr? Oder weil es Veränderungen gibt? Oder wie verstehe ich das jetzt dann da in diesem Punkt zum Beispiel?
Ich bin im Moment wirklich vorsichtig mit so einer Kategorie wie Hoffnung. Ich glaube, es ist wichtig, hinzuschauen und zuzuhören. Ich glaube, das ist wirklich das, was sehr, sehr erstmal entscheidend ist. Und das mit offenen Augen und offenen Ohren. Also was wird da formuliert? Was sind da eigentlich für Kämpfe, die geführt werden? Und nicht in der in der Binarität von Gut, Böse oder in der Binarität von Erfolg und Scheitern. Also wir sind tatsächlich nicht mehr in diesen kurzen Prozessen, sondern was wir erleben, sind sehr Long-Durée-Prozesse, die jetzt anfangen. Und ich würde sagen, dass immer in den drastischsten Orten auch Menschen sich weiterhin auf der einen oder anderen Art wünschen, ein anderes Leben zu führen, wenn sie ihrer Würde genommen wird. Und ja, es ist jetzt nicht sozusagen das Klassische, wir wehren uns gegen den Kolonialherr und dann machen wir was Besseres daraus. Aber ich glaube, dass es genug auch Exemplare in der Geschichte gibt, wo aus den Rändern heraus andere Antworten sich auch etabliert haben oder zumindest formuliert worden sind. Und da muss man halt hinhören und zuschauen und tatsächlich in die Kontexten reingehen und verstehen.
Ja, die Frage der Hoffnung.
Das wäre tatsächlich auch noch meine Abschlussfrage an euch beide, weil morgens, jedenfalls geht es mir so, möchte man ja wirklich fast manchmal gerade gar nicht mehr das Radio anstellen oder das Handy. Ich weiß nicht, was eure Morgenrituale sind. Aber es ist ja wirklich gerade fast immer noch schlimmer, noch tödlicher, noch schwärzer. Was macht euch gerade Hoffnung auf eine andere Welt, auf eine bessere Zukunft, auf das, wofür ihr ja auch steht oder arbeitet?
Also wenn man sich die Proteste in Kenia anschaut, wenn man sich die Verhältnisse oder sozusagen die ganzen Kämpfe rund um und in die Klimagerechtigkeitsfrage sich anschaut, wenn man sich die verschiedenen Beharrlichkeiten eben auf dem, was man erreicht und zum Teil auch weiterweben möchte, sich anschaut in verschiedenen Teilen der Welt oder auch in Südafrika eben mit dieser Klage gegen die verschiedenen Formen der Kriegsführung und Genozidkriegsführung in Gaza, dann wird es, glaube ich, nochmal klarer, dass es auch eine Form, ja, es gibt eine Defensive, es gibt eine Währung, oder eine Form des Sich-Wehrens. Und ich glaube, es ist auch wichtig, wenn es einen Angriff gibt. Man ist schon auch in der Gegenwart sozusagen erstmal eingefangen oder gefangen. Aber ich würde sagen, dass auch jedes Gefangene der Gegenwart und jede Form der Beharrlichkeit auf dem, was man erreicht hat und weiterhin erreichen möchte, da drin auch immer ein Keim für was Neues ist. Und es ist ein sehr spannender Moment, heute zu sehen, ja, wie sich gerade wirklich kontinental gerade Brüche entstehen und was daraus entstehen kann. Oder es muss nicht besser sein, aber ich glaube, da drin ist immer auch das Potenzial von Widerstand. Und da kommt man sozusagen, macht man einen Full Circle back zu dem, was Thomas am Anfang gesagt hat, nämlich kritische Solidarität auch zu sehen oder auch kritisch mit zu beleuchten, was entsteht da tatsächlich auch. Also was Afrika zum Beispiel, da sieht man es ja, ein sehr starkes Wegbrechen und Wehren gegenüber Frankreich etc. Aber das, was ja entsteht, ist nicht unbedingt emanzipativ und gleichzeitig nochmal so an den Rändern davon zu schauen, okay, was passiert aber. Und da muss man sehr, sehr nuanciert sein, da muss man sehr vorsichtig sein und gleichzeitig aber, glaube ich, sind wir wirklich weit entfernt von einem Punkt des Stillstehens. Also da ist ganz, ganz viel in Bewegung. Und ja. Die nächsten Jahre werden auf jeden Fall sehr entscheidend und sehr interessant sein und schwierig.
Das mit der Hoffnung ist schon sehr kompliziert und sehr schwierig. Ich würde sie nicht aufgeben wollen, weil die Hoffnung ist das, was einem noch bleibt in so einer Situation. Man könnte auch den Begriff der Zuversicht verwenden, den ich lieber verwende eigentlich, und weil die Zuversicht etwas ist, was noch stärker auf die Realität bezogen ist als die Hoffnung, die möglicherweise auch ins Transzendente abgeschoben werden könnte. Harald Welzer hat für Futur 2, für ein Jubiläumsband, mal ein paar Leute gefragt, was sie gegen den Frust tun, den sie tagtäglich erleben. Und ich habe dann auch für sein Büchlein einen Beitrag geschrieben und habe gesagt, meine ganze berufliche Existenz ist ein einziger Frust. Um bei dem anzufangen, was wir am Anfang diskutiert haben, als ich bei Medico anfing, mit dem ganzen Elan des Aufbruchs, der gesellschaftlichen Veränderungen, der Befreiungsbewegungen, der neuen Zeitungen, die entstanden sind und der neuen Parteien und so weiter, war das Gefühl von nicht nur mir, von vielen eben, wir können die Welt jetzt aus den Angeln heben und wir können etwas Neues gestalten. Das ist Zug um Zug vernichtet worden. Und am Ende ist man dort gelandet, wo man heute ist. In einer Situation, wo die Verhältnisse nicht unbedingt besser geworden sind, auch wenn sich manches verändert hat, was wir auch besprochen haben. Wenn es mehr Hilfe gibt und ein paar Leute mehr jetzt nicht krepieren müssen, vielleicht demnächst dann doch wieder. Und wenn wir auch vielleicht in den eigenen Gesellschaften etwas mehr ein Bewusstsein erreicht haben und wissen, was alles vielleicht geändert werden müsste und wo es falsch läuft. Also ein Zuwachs an Wissen ist ja da, ja? Ein Zuwachs an Reichtum auch. Aber die Situation ist ja nicht besser geworden. Und das, was mir dennoch dann immer die Zuversicht gegeben hat, ist das, was Radwa erzählt hat, was wir alle erzählen können, wenn wir mit Menschen im Kontakt sind, denen es schlecht geht. Und von denen wir erfahren, dass sie selbst in Situationen, die noch viel dramatischer sind als das, was wir uns vorstellen können, wir persönlich, nicht die Zuversicht aufgeben und weiter kämpfen. Weiter aktiv bleiben. Und ich habe in meinem beruflichen Leben immer Menschen getroffen, die in extremen Situationen genau das verkörpert haben. Und das macht dann Mut und gibt auch letztendlich die Kraft, weiterzumachen. Ja, und wenn man dann sieht, dass vieles in Bewegung ist, dann ist das schon mal etwas. Und wir wissen ja auch nicht, wie sich das weiterentwickelt. Wer konnte zum Beispiel Fridays for Future vorhersehen? Wer war in der Lage zu sagen, 3 Jahre vorher, da gibt es demnächst eine Bewegung von jungen Menschen, die auf die Straße gehen und für Umweltgerechtigkeit eintreten? Ich will nicht bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich will nur einfach sagen, es ist nicht so vorhersehbar. Es kann sich ereignen. Es kann passieren, dass auf einmal eben die Menschen, denen es schlecht geht oder die berechtigte Interessen haben zu protesten und zu klagen, tatsächlich diesem Protest auch Aufmerksamkeit geben. Was ich mir wünschen würde bei der Gelegenheit, ist, dass diese vielen in Bewegung geratenen Menschen nicht vor sich hin bosseln und alleine arbeiten an den einzelnen Themen, also hier gegen Waffen, dort für Frieden, hier für Gaza, dort für vielleicht in mehr Entwicklungshilfe oder hier für Gesundheit und so weiter, sondern dass sie das endlich ernst machen und aus diesen verschiedenen Initiativen so etwas wie eine gesellschaftliche Vision für eine andere Globalität. Weil daran scheitert es, daran mangelt es. Ein Gefühl dafür zu haben, wie diese unterschiedlichen Widerstände, Widerstandsformen und Bewegungen zueinander geführt werden können, um daraus etwas Gemeinsames machen zu können. Dazu, glaube ich, ist viel, viel Arbeit notwendig. Und wenn wir das hätten, dann könnten wir auch überzeugende Alternativen formulieren, die andere Leute mitreißen.
Ja, ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Punkte, die du genannt hast, Thomas, an denen man auch sehr gut festhalten kann. Ich würde auch gerne nochmal von meiner Seite sagen, dass klar, also meine persönliche politische Sozialisierung war ja 2011. Das war Ägypten, das war Tunesien etc. Also ich war selber in Ägypten oder bin selber Ägypterin, erst seit 12 Jahren jetzt hier in Deutschland. Und ich glaube, das sind dieser Punkt zu sagen, vieles ist nicht hervorsehbar. Man hat 2011 nicht hervorgesehen, auch wenn alles gebrodelt hat. Es ist nicht abgeschlossen und ich würde total davon abraten, in so Kategorien zu denken, wie Scheitern und Gewinnen zum Beispiel, weil das sehr enge Kategorien sind. Es ist immer beides zugleich. Es passiert immer, also diese Prozesse sind sehr, sehr vielschichtig. Und auch wenn zum Beispiel jetzt der arabische Frühling, also wie man das genannt hat, in Anführungsstriche in vielen Teilen vieles nicht errungen worden ist oder nicht man in Anführungsstrichen gescheitert ist, trotzdem sehr viele Gewinne gab, die man ja heute verteidigt. Und wenn man sich eben anschaut, dass es neue Generationen gibt, die jetzt aufwachsen und sehen, was für eine Welt ist und trotzdem sowas wie ein Verlangen nach einer Welt haben, die ihnen besser tut, die ihnen auch mit einem Verständnis von Globalität verbunden. Also zum Beispiel die, wie du gemeint hast, Thomas, Fridays for Futures, sie haben ja auch eine Idee von Globalität, weil einfach die Krisen, die wir heute sehen und in denen sie aufwachsen, immer globale Krisen sind. Und nicht in Grenzen von Staat oder von Kontinent etc. Sind. Also allein diese kommende Generation, die das sieht, die einfach das ihre Realität ist, wird auch andere Antworten mitbringen. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, genau mit ihnen auch weiter in Verbindung zu sein. Das ist ein Punkt. Und ich bin auch nicht so ein großer Fan von dem, ja, wie ich vorhin gemeint habe, der Kategorie Hoffnung und bin eher gerade bei der Kategorie Beharrlichkeit. Also tatsächlich weitermachen, weiter an dem auch festhalten und weiterdenken, offen sein für das, was jetzt sich auch entwickelt. Da drin, klar, kritisch auch bleiben, aber mit der Offenheit auch sich zu transformieren, weil ich glaube, auch das ist eine Herausforderung, die jetzt kommt, mit den Veränderungen auf kontinentaler Ebene, wenn man sich Europa etc. sich auch anschaut und eben das alte Imperium in Anführungsstriche oder auch die alten Kolonialherren etc., die sich ja jetzt auch neu formulieren und neu definieren und auch neu agieren. Auch wir, also auch hier Medico und andere Akteure, sind da drin ja auch gemeint und auch da wird es neue Antworten geben. Und die passieren ja eben in Austausch, die passieren ja eben in Auseinandersetzung und daran muss man festhalten. Also weiter sozusagen mit dem, an dem festhalten, was man hat und gleichzeitig auch das Weiterweben. Und das passiert im Kollektiv und im Mosaik dieser sehr schwierigen Welt im Moment. Aber ich glaube, da drin sind auch neue Antworten, auf die wir mit neuen Fragen auch kommen werden. Und es bleibt, man muss dranbleiben. Man muss wirklich dranbleiben.
Man muss dranbleiben.
Vielen Dank, ihr beiden, für das Gespräch.
Danke, Steen. Merci. Danke, Thomas.
Gerne.
Global Trouble ist ein Podcast von Medico International, gehostet von mir, Steen Thorson, Redaktion Imad Mustafa, Karin Zennig und Timo Dorsch, Musik Jakob Hersch, Produktion Max Stern.